Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk mit Sven Freger.
So ganz genau weiß er eigentlich gar nicht, was er sagen soll. Und die Tragweite dessen scheint ihm in dem Moment auch noch nicht ganz bewusst zu sein.
Also Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt.
Wann tritt das in Kraft?
Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich.
Das ist der 9. November 1989 und denjenigen, den wir da gerade gehört haben, war Günter Schabowski, damals Mitglied des Zentralkomitees der SED. Und er sagt im Prinzip in Bürokratendeutsch, Ostberliner dürfen jetzt nach West-Berlin. Damit ist das Ende der DDR eingeläutet, so ein bisschen auch das Ende des Kalten Krieges und des Kampfes Ost gegen West. Jack, lass uns mal so anfangen. Weißt du noch, wo du am 9. November 1989 warst?
Ja, in einer Wohnung im zweiten Stock in einem Zweifamilienhaus in Queens, New York.
Und du hast was gemacht da?
Ich habe mir die Sachen im Fernsehen angesehen, wie das so da vor sich gegangen ist, wie die Leute dann die Mauer erstürmt haben und so weiter. Und das war sehr interessant, aber hat mich überhaupt nicht mehr berührt.
Weil?
Weil ich mich nicht mehr als DDR-Bürger gefühlt hatte und weil ich wusste, und das ist in Anführungsstrichen, weil ich wusste, dass ich niemals wieder nach Deutschland zurückkommen würde. Ich hatte mich als Amerikaner etabliert, ich hatte ein ziemlich gutes Leben damit angefangen und das war eben die erste Hälfte meines Lebens war vorbei.
Das heißt aber, der Mauerfall oder sozusagen dieses Ereignis hat für dich gar keinen großen Unterschied mehr gemacht in dem Moment.
Nee, ich war ja schon da.
Jack Barsky, du bist damals KGB-Spion in den USA gewesen, hast dort gearbeitet und gelebt. Du bist in der DDR geboren und bist heute Abend zu Gast in Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Schön, dass du da bist.
Deutschlandfunk Nova.
Jack Barsky ist zu Gast. Jack, du hast gerade das Buch veröffentlicht, das heißt Der falsche Amerikaner, weil du als KGB-Spion in den USA gelebt und gearbeitet hast. Jetzt kann es ja sein, dass dich noch nicht alle Menschen kennen und deine Geschichte. Deshalb haben wir uns am Anfang ein bisschen was überlegt, damit wir dich kennenlernen. Wir haben uns drei fiktive Aktivitäten ausgedacht und du darfst dir davon eine aussuchen, welche am besten zu dir passen dürfte.
Aha, jetzt kommt
der spielerische Teil.
Ja, und die psychologische Einschätzung.
Genau, mit Testergebnis hinterher. Aha. Das müsstest du ja aus dem Spionageleben noch können. Also, drei mögliche Aktivitäten für und mit Jack Barsky. Das erste ist ein Kinoabend, ein James-Bond-Film und du darfst dir aussuchen, welchen. Guckst du dir sowas an?
Mit Bangen und meistens schalte ich die ab. Da gibt es wirklich nur eine Sendung, die ich aushalten kann. Alle anderen Agentenfilme sind Unsinn.
Welche Sendung geht?
The Americans.
Weil?
Weil die Leute wissen, wie man Spionage betreibt. Natürlich ist es alles Unterhaltung, aber wie gesagt, da ist sehr viel Echtes drin. Aber so sehr zusammengeballt, dass diese Leute, die Helden da, nicht alle diese Aktivitäten unternommen haben können. Aber irgendjemand hat das eben gemacht irgendwann. Für ein normales Agentenleben ist unwahrscheinlich langweilig.
Ist das so?
Ja, das ist viel Warten. Was in James-Bond-Filmen ist total verfälscht. Das gibt's nicht. Alles diese Schießereien und das Rumrennen rumfahren mit dem Auto und das ist totaler Unsinn. Wie gesagt, The Americans ist viel realistischer.
Zweite Möglichkeit wäre der Besuch der Gedenkstätte des ehemaligen KGB-Gefängnisses in Potsdam. Schon mal da gewesen?
Nee, das wäre interessanter als ein James-Bond-Film.
Würde dich das reizen oder ist das zu weit weg in deiner Vergangenheit, als dass du sagen würdest, brauche ich vielleicht auch gar nicht mehr in meinem Leben jetzt?
Nee, ich stochere immer noch sehr viel in der Vergangenheit rum. Ja, heutzutage kann man das ja machen mit dem Internet. Ich habe da sehr vieles auf YouTube mir angesehen, auch über die KGB, was man immer noch rausfinden kann, weil ich ja heutzutage auch öffentliche Auftritte mache und ich wissen muss, auf welcher Grundlage ich eigentlich gearbeitet habe. Als ich als Agent ausgebildet wurde und dann auch agiert habe, hat man mir sehr wenig erzählt. Da hatte ich sehr wenig Hintergrund. Ich wusste nicht, wie gesagt, in solchen Situationen, da kriegst du genau so viel Information, die du brauchst, um deine Aufgabe zu erfüllen. Nicht
mehr. Aber auch kein Deut mehr sozusagen.
Ja, das genau. Und das interessiert mich jetzt im Nachhinein. nur herauszufinden, wie das alles gegangen ist. Und das meiste, was ich herausgefunden habe, ist furchterregend.
Hast du keine Angst davor, dann Informationen zu bekommen, die dir sagen, du hast für ein System gearbeitet, was ganz grausam war und du musst dem auch, sagen wir mal, ins Gesicht sehen, dass du dafür dann auch gearbeitet hast?
Das habe ich schon mit mir selbst und mit unserem Herrgott alles klar gemacht. Man kann jetzt das nicht verleugnen. Natürlich habe ich für die falsche Seite gearbeitet. Persönlich habe ich außer Familienangehörigen niemand was angetan. Ich hab keine Waffen benutzt. Ich habe auch keinen denunziert. Ich habe also persönlich nicht solche Sachen gemacht, für die man sehr große Reue bezeigen müsste. Allerdings habe ich, wie gesagt, der falschen Seite gedient. In meinem Alter muss man, so wie ich jetzt bin, da muss man natürlich der Wahrheit ins Gesicht sehen. Andererseits könnte ich überhaupt nicht mehr existieren. Ja.
Du bist Jahrgang 49.
49, ja. Und kann es auch nicht verleugnen. Ich kann auch nicht sagen, naja, das war nicht meine Schuld. Irgendwie ist da auch Schuld drin, weil ich auch sehr an mich geglaubt habe und ich mich sehr geschmeichelt gefühlt habe und so weiter. Ich habe eben ganz anders als einige andere Menschen keine Fragen gestellt, ob das System, in dem ich aufwuchs und das mich ziemlich gut behandelt hat, ob das ein gutes System war. Hm. Und da ist sehr viel Schuld, weil ich eben normalerweise neugierig war, aber und da waren viele wie ich. Wir haben einfach keine Fragen gestellt, ist der Sozialismus oder der Kommunismus, machen wir das richtig, ist das menschlich? Hm.
Das heißt, heute ist es für dich leichter und auch ein Stück Verantwortung und Selbstverständlichkeit, dich dem auch zu stellen.
Genau, ja.
Also deshalb wäre vielleicht der Besuch des ehemaligen KGB-Gefängnisses reizvoll. Die dritte Möglichkeit wäre ein Besuch der Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft. Da steht in Klammern für mich als Info hinter, Jack ist in Reichenbach in der Oberlausitz geboren. Das heißt, das ist direkt bei dir um die Ecke gewesen, wo du herkommst eigentlich.
Ja, da war ich jetzt schon 2-3 Mal. Ich würde von den drei Varianten würde ich das Gefängnis bevorzugen.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Jack Barski ist zu Gast. Jack, wenn man momentan in die Nachrichten schaut, dann gibt es dieses eine Ereignis, dass insgesamt momentan 250 Ermittler daran arbeiten, aufzuklären, was mit Sergej Skrial und seiner Tochter wirklich passiert ist. Das ist dieser Fall aus dem südenglischen Ort Salisbury. Die sind am 4. März auf einer Parkbank aufgefunden worden. Und wir zeichnen das Gespräch ja heute am 12. März auf. Das heißt, ihr hört das dann in 2 Tagen, wenn wir es senden. Seitdem sind die beiden im Krankenhaus, möglicherweise vergiftet mit einem Nervengift, an das man nicht so leicht rankommt. Wenn du sowas Aktuelles in den Nachrichten siehst oder hörst, kannst du beurteilen, wonach das aussieht? Sieht das nach Agenten aus oder ist das ein Irrtum?
Wie könnte das ein Irrtum sein?
Das frage ich dich. Du bist ja der Experte.
Aber da braucht man nicht Experte sein. Da braucht man nur logisch drüber nachdenken. Zum Ersten gibt es bewiesene Fälle in der Geschichte des KGB, wo die Leute umgebracht haben. Und nicht nur ein oder zwei, aber ziemlich viele, sogar ihre eigenen Leute, wenn sie Verdacht hatten, dass die möglicherweise Doppelagenten geworden waren. Da gibt es jetzt natürlich auch die anderen Fälle, wo man denkt, dass der russische Geheimdienst möglicherweise einen Unsinn gemacht hat. Die sind nicht klar bewiesen. Aber ist da irgendeine andere Privatperson oder Organisation daran interessiert, einen ehemaligen ich glaube, der war militärische Aufklärung, einen ehemaligen Doppelagenten umzubringen. Die Ursache, warum der KGB so Leute umgebracht hat, war eine Botschaft zu senden zu allen anderen. Wenn ihr das macht, wir werden dich finden und es wird euch nicht gut gehen.
Aber dann macht das doch nur Sinn, heute so eine Tat zu vollziehen, die ja auch eine gewisse öffentliche Aufmerksamkeit nach sich zieht und diplomatische Verwicklungen, wenn es eigentlich noch viele andere da draußen gibt, die man damit zum Schweigen bringen will. Also wenn die Botschaft noch jemanden erreichen kann, die du gerade geschildert hast.
Naja, tatsächlich in Spionage ist jeder, der irgendwelche Geheimarbeit macht, ist irgendwie suspekt. Ja, weil man ihn nicht oder sie nicht dauernd bewacht. Ja, und man muss diese Leute eben auch allein arbeiten lassen können. Und in dem Moment ist es immer möglich, dass die sich umdrehen und dann Schaden zufügen der Organisation, der sie eigentlich angehören. Deshalb ist es mehr eine allgemeine Botschaft. Leute, ja, bleibt mal schön diszipliniert.
Fühlst du dich denn persönlich sicher?
Die Frage werde ich nicht beantworten.
Weil?
Die Frage werde ich auch nicht beantworten. weil das geht, das ist, da habe ich immer hin und her gedacht. Man kann sich nie hundertprozentig sicher fühlen, aber das Gefühl spielt ja keine Rolle. Und ich will, in Englisch sagt man, let sleeping dogs lie.
Du willst eigentlich das Fass nicht aufmachen, die Hunde nicht wecken.
Ah, genau.
Ja. Gab es denn, um in die Vergangenheit zu gehen, in deinem Leben oder Arbeit als Spion, gab es für dich sowas wie lebensgefährliche Situation oder besondere Situation? Du hast vorhin mal gesagt, naja, eigentlich ist es langweiliger, als man sich das so vorstellt.
Lebensgefährlich weiß man nie genau, ob da jemand hinter dir her war. Natürlich, als ich mich abgesetzt hatte, das war im Dezember 1988, habe ich ihn erklärt. Die haben mich zurückgerufen nach der Sowjetunion, nach Russland. Und da habe ich lange gezögert und da ist dann mal plötzlich einer an mich rangetreten und das war ein Russe, der hat einen russischen Akzent gesprochen und der hat mir eben ins Ohr geflüstert, jetzt musst du aber zurückkommen, das war ein Befehl. Andererseits wirst du tot sein. Das war natürlich auf Englisch, das habe ich jetzt so fast wörtlich übersetzt. Das konnte man als eine Drohung auslegen und da ich wusste, dass der KGB sowas getan hat, da gibt es natürlich eine gewisse Wahrscheinlichkeit, die größer als null ist, dass ich da in Gefahr war. Das kann ich aber nicht genau behaupten.
Du bist geblieben.
Ich bin geblieben.
Gab es für dich andere Erlebnisse innerhalb deiner Arbeit, wo du weißt, dass sie gefährlich waren oder die für dich eine besondere Aussagekraft gehabt haben, wo man so einen Eindruck davon kriegt, das ist eigentlich typisches Agentenleben?
Ja, gefährlich war dann immer fast, wie gesagt, selbst verschuldet. Oder da gab es natürlich die Situation, jedes Mal, wenn ich mich mit einem anderen sowjetischen Agenten im Ausland traf, da war ich immer sehr besorgt, weil ja die Leute, die waren offiziell angestellt bei einer Botschaft oder so, und die wurden normalerweise oft beschattet. Und wenn, sagen wir mal, jemand in Finnland oder Schweden oder Österreich gesehen hätte, dass so ein Agent sich mit mir trifft, dann wäre ich möglicherweise aufgeflogen. Ich hatte auch eine ganze Sache selbstverschuldeter Situationen, wo es eigentlich nicht so gut ausgehen hätte können.
Zum Beispiel?
Die erste Nacht, als ich in den USA ankam, das war in Chicago, und da habe ich mir ein Hotel ausgesucht, das tatsächlich in der Mitte eines Slums lag. Und ich war so der Einzige mit leicht farbiger Haut, ziemlich groß und viel Bargeld und einen falschen Pass. Das war gefährlich.
Das heißt aber, sie haben dich nicht gut gebrieft, wo du als erstes deine erste Nacht verbringen sollst.
Die haben keine Ahnung gehabt. Die ganze Idee, mich durch Chicago einzuschleusen, war im Nachhinein, fand ich das ziemlich blöd. Und da gab es auch viele andere Fehler, die der KGB gemacht hat.
Das war 78, bist du eingeschleust worden. Ne?
78, cool. Ja.
Du bist in Deutschland, wenn wir an die Anfänge mal eben springen, geboren 1949, unter dem Namen Albrecht Dietrich. Wenn du den Namen heute hörst, löst der noch irgendwas in dir aus?
Nee, in Deutschland reagiere ich drauf. Aber andererseits in den USA mag ich ihn überhaupt nicht aussprechen. Das klingt so furchtbar.
Albrecht Dietrich.
Ja, sehr gut.
Aber das heißt auch, heute heißt du, in deinem Pass steht auch, du hast einen amerikanischen Pass, da steht Jack Barsky drin. Das heißt, die Identität Albrecht Dietrich und was damit zusammenhängt, das ist hinter dir.
Die ist jetzt vorbei. Ja, ich habe eine echte Geburtsurkunde von Deutschland. Albrecht Dietrich ist dann und dann geboren in Reichenbach-Oberlausitz. Ja.
Du hast das vorhin angedeutet, du warst jung, als der KGB an dich herangetreten ist. Das war 1970, da warst du in Jena an der Uni. Mhm. Gib uns einen Eindruck davon, also wie funktioniert so eine Rekrutierung? Wie sind die an dich herangetreten, was haben die gemacht?
Ja, ganz vorsichtig und ganz langsam. Zuerst haben sie einen Deutschen geschickt und der hat sich so sehr unelegant, hat mit mir gesprochen, hatte sich ein bisschen rumgetastet und eine ganze Menge blödes Zeug erzählt. Und irgendwie am Ende hat er dann gefragt, ob ich mir mal vorstellen könnte, für die Regierung zu arbeiten in der Zukunft. Und natürlich war ich als Witzbold, ich hatte die Frage natürlich auf der Zunge, aber ich habe mit ihm mitgespielt, welche Abteilung der Regierung. Ich wusste natürlich, das war irgendwie ein Geheimdienst. Ich dachte, der war von der Stasi, weil er Deutscher war. Aber ich habe ihm die Antwort gegeben, die er haben wollte. Ich habe gesagt, ja, aber nicht als Chemiker.
Das ist das, was du damals studiert hast?
Ja, und wie gesagt, der hat genau die Antwort bekommen, die er wollte. Und ich habe die Tür immer offen gelassen. Und dann hatte mich sehr bald ein Mann vorgestellt, der sprach mit einem russischen Akzent und hat gesagt, oh, übrigens, wir arbeiten mit unseren sowjetischen Freunden zusammen. Und plötzlich war ich im KGB gelandet.
Gab es irgendwann noch mal einen Punkt, an dem du überlegt hast, da auszusteigen? Manchmal ist es ja leichter, früh auszusteigen, als wenn man dann tief im System drin ist.
Das ist Tatsache. Ich hatte fast eineinhalbes Jahr die Möglichkeit zu sagen, das passt nicht, das geht nicht. Zu solcher Arbeit kann man niemanden zwingen. Das muss man freiwillig machen. Und für eineinhalbes Jahr habe ich dann eben mich sehr oft mit diesem sowjetischen KGB-Agenten getroffen. Wir haben uns viel unterhalten und er hat mir kleine Aufgaben gegeben und so weiter. Ich bis zu dem Moment, als ich dann gesagt habe, ich mache mit, hätte ich ohne Schaden aussteigen können.
Warum hast du mitgemacht? Jenseits davon, dass es schmeichelhaft ist, wenn man gefragt wird.
Naja, du weißt schon, schmeichelhaft. Das ist auch ein Teil der Entscheidung. Abenteuerlust. Diese beiden sind sehr persönlich. Auch mich. Das andere Persönliche war, dass ich war immer so ein Rebell. Und es ist mir gelungen, diese Rebellion in mir zu managen, sodass ich eben nicht überall angestoßen bin. Aber das klingt ziemlich komisch für einen Deutschen. Regeln und Gesetze haben mir nie gefallen. Und plötzlich, der KGB hat mich natürlich außerhalb des Gesetzes gestellt. Sowohl in der DDR als auch in der Sowjetunion und natürlich auch in den USA. Das hat mir gefallen. Aber die ganze Grundlage davon war natürlich, dass ich ein überzeugter Kommunist war.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Jack Barsky ist zu Gast. Du hast gerade das Buch geschrieben, Der falsche Amerikaner. Du bist vom KGB in der ehemaligen DDR rekrutiert worden, 1970. Dann hat es bis 78 gedauert, bis du in die USA eingeschleust worden bist. Hast du 8 Jahre lang dann Spionagetraining absolviert?
Nee, das war 5 Jahre. Weil ich, wie gesagt, in die ersten 1,5 Jahre, das war nur so ein gegenseitiges Kennenlernen. Ich bin die Jahre, das fällt mir immer schwer, das alles so zu rekonstruieren. Aber ich habe dann 2 Jahre in Berlin Ausbildung gehabt und noch 2 Jahre in Moskau und dann war noch ein Jahr warten dazwischen. So habe ich insgesamt 5 Jahre trainiert. Das war natürlich eine lange Zeit und ich war ja auch einsatzbereit und ich wollte nun endlich mal was machen.
Was hast du denn trainiert? Also ist das was man heute als Spion auch noch benutzen könnte oder ist es eigentlich nicht mehr wertvoll, weil die Technik der andere ist?
Nee, die Antwort ist, viele dieser Techniken, Skills, ja,
Fähigkeiten.
Viele dieser Fähigkeiten sind auch heute noch sehr nützlich. Weil wenn es darauf ankommt, ist das, wie man sich als Geheimagent benimmt im täglichen Leben, da ist es immer noch so, dass man das lernen muss. Man kann sich ja nicht an einen Computer setzen und dann alle Geheimnisse rausfinden. Die besten und die wichtigsten Geheimnisse sind immer noch in den Köpfen der Menschen.
Das heißt, du hast ganz viel sowas wie psychologisches Training bekommen?
Nee, kein psychologisches Training, aber doch Aufgaben, die zum Beispiel, da war eine ganze Menge Ermittlungen, die ich machen musste, wo ich mich Leuten vorstellen musste und irgendwas rausfinden musste über sie oder Verwandte im Westen oder so unter einem Vorwand. Und da muss man sich ja ziemlich gut verstellen können. Und das ist mir nicht leicht gefallen, aber ich habe es ziemlich gut gemacht. Die anderen Sachen ist nur, wie man kommuniziert. mit Morse-Code und Geheimschrift und Verschlüsselung und Entschlüsselung. Und dann auch, wie man feststellt, ob man untersucht wird. Ob man zum Beispiel jemand seine Wohnung verwanzt hat oder ob jemand einer folgt. So viele Kameras wir immer noch in unseren Städten haben, aber man...
Du könntest dich noch ungesehen bewegen, sozusagen.
Immer. Und auch so eine Übung, wie man sich dann der Überwachung entzieht und all diese Sachen. Das hat ziemlich Zeit gebraucht.
Was war das Ziel denn deines Einsatzes? Also welche Art von Geheimnissen in den USA solltest du dich nähern?
Meine Richtung war politische Aufklärung. Also sollte ich so nah wie möglich zu Politikern kommen, Leute, die Entscheidungen machen, die Entscheidungen beeinflussen. Aber die erste Aufgabe war tatsächlich, mich als Illegaler zu etablieren und als Amerikaner in der Gesellschaft zu leben. Das war damals hat der KGB gedacht, dass das sehr wichtig war, solche Leute zu haben. Die andere Aufgabe, da ist mir nicht sehr viel gelungen, weil ich tatsächlich in den 10 Jahren mich nicht in der Gesellschaft weit genug nach oben arbeiten konnte, um...
Da warst du auch auf dich gestellt. Also
ja.
da hat dir keiner geholfen, weil es andere Kontakte gab, die dich dann in Positionen gehievt haben und befördert haben, damit, du hast glaube ich als ITler gearbeitet oder als Computerspezialist, damit du sozusagen an diese Stellen kommst, wo man an diese Informationen dann gelangt. Da gab es keine Hilfe.
Ganz genau. Du hast das schon mehr im Griff als meine ehemaligen Chefs. Tatsächlich, die haben immer gesagt, du musst doch mal wichtige Leute kennenlernen. Und dann habe ich gesagt, wie mache ich denn das? Ich bin jetzt Programmierer und so, jetzt soll ich da irgendwo zu so einem Think Tank gehen und sagen und mich vorstellen, ich will mal mit bei euch mitspielen. Das geht eben nicht. Der Plan, der am Anfang der Plan war tatsächlich genial. Ich bin, heutzutage bin ich froh, dass der Plan nicht aufgegangen ist. Ich sollte natürlich alles originale amerikanische Dokumente zusammenbringen und auch einen Reisepass. Und der ganze Plan war, mit diesem Reisepass dann irgendwo nach Europa zu fahren, möglicherweise in die Schweiz oder Österreich. Und dort hätte der KGB mir eine Firma eingerichtet und da sehr viel Geld in diese Firma reingesteckt. Da hatten die sehr gute Erfahrung. Und plötzlich bin ich Millionär und dann komme ich wieder in die USA zurück.
Und dann gibt es Kontakte.
Und dann gibt es Kontakte und dann gibt es die hohe Gesellschaft. Ich war auch sehr, die Russen waren sehr daran interessiert, dass ich eine sehr breite und tiefe Ausbildung hatte. Die haben mich immer dazu aufgemuntert, zur Oper zu gehen, zum Theater, Bücher zu lesen und alles das, so dass ich tatsächlich in einer hohen Gesellschaft sehr gut funktionieren könnte.
Hast du irgendwann mal was erspioniert, was tatsächlich dann Relevanz hatte?
Das sagt man dir nicht. Ich habe natürlich Berichte geschrieben, ich habe Leute profiliert, ich habe auch mal einige spezielle Aufgaben gelöst, aber man hat mir niemals gesagt, das war gut oder das war nützlich. Das gibt es eben nicht in dieser Welt.
Gibt es irgendwas, was aus diesem, ich meine, das können wir ja heute nicht mehr überprüfen, wir wissen nicht genau, was du getan und was du nicht getan hast, aber gibt es was, von dem du sagen würdest, ja, das ist etwas, was mir heute leid tut?
Ich weiß nicht genug. Da könnten natürlich einige Leute, die ich profiliert habe, die könnten natürlich angeworben worden sein und einige möglicherweise könnten auch den Vereinigten Staaten Schaden zugefügt haben. Die kann man aber nicht auf mich direkt zurückführen, weil das alles so geheim gehalten war. Ja, und möglicherweise auch diese Leute, dass es denen letztendlich nicht gut gegangen ist. Das ist möglich, aber ich kann darüber nicht spekulieren.
Hast du irgendwann mal Angst gehabt, aufzufliegen? Also man muss ja trotzdem deinen deutschen Akzent gehört haben. Es gibt, keine Ahnung, du musst dich in die Gesellschaft einfinden. Also Leute müssen doch, was deine Biografie angeht, auch Fragen gehabt haben. Oder war die Legende so perfekt und du konntest dich da so reinfallen lassen, dass du dich auch nie verquatscht hast?
Das waren jetzt drei Fragen in einem Satz.
Hast du nie Angst gehabt, aufzufliegen, war die erste?
Nein. Und ich habe sogar dann ziemlich dumme Sachen gemacht, wo ich mir so schon so mit der Zeit so sicher war, dass gar nichts passieren wird.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel war ich arrogant genug, und als ich nochmal in den USA studiert habe, als Klassenbester das Studium zu absolvieren. Das bringt dich dann in die Öffentlichkeit. Da musst du eine Abschiedsrede halten.
Ist nicht low profile.
Nee, überhaupt nicht. Das war natürlich total idiotisch und wahrscheinlich in der Geschichte der einzige Fall, dass ein aktiver kommunistischer Agent die Abschiedsrede an einem wissenschaftlichen, industriewissenschaftlichen Institut in den USA gehalten hat.
An welchem war das?
Baruch College, das war City University von New York. Das war bizarr. Und irgendwie ist das auch glatt gegangen. Wie gesagt, ich hatte keine Angst.
Weil jugendliche Arroganz?
Jugendliche Arroganz, man gewöhnt sich dran, ja. Und wenn man in eine solche Situation mit Ängsten reingeht, dann ist das schon falsch. Und da ich nicht mit Angst reingegangen bin, natürlich mit Vorsicht und Bedenken, aber nicht Angst. Und als dann alles so ziemlich gut verlaufen ist, dann ist alles weggegangen. Da war ich tatsächlich so überzeugt von mir als Amerikaner, dass man daran nicht rütteln konnte. Und auch, wie gesagt, mein ein bisschen deutscher Akzent, der da übrig geblieben ist, den habe ich sehr leicht erklären können, weil ich in New York diese Erklärung, das klappt ganz, ganz schnell. Auf meiner Geburtsurkunde war der Mädchenname meiner Mutter war Schwarz.
Damit ist es eine deutsche Hälfte sozusagen.
Eine deutsche Hälfte, mit der ich viel Deutsch gesprochen habe.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Jack Barsky ist zu Gast, ehemaliger KGB-Spion in den USA. Du bist in den USA dann auch geblieben. Wir haben vorhin schon gehört, 89 ist das System ja dann zusammengefallen. Waren für dich die Anzeichen, wie ja hier in Europa auch, früh erkennbar, dass der Kalte Krieg dann doch zu Ende gehen würde? Weil dann musst du ja irgendwann eine Entscheidung treffen.
Überhaupt nicht. Mit einer Ausnahme. Und da habe ich mir am Kopf gekratzt. Ich bin 1986... da war ich wieder mal in Moskau und in Berlin, um ein bisschen zur Erholung und auch wieder alles aufzufrischen und so weiter. Und der Agent, der mich dann am Flughafen in Moskau abgeholt hat, hat von selbst angefangen, mir über die Konvergenztheorie zu sprechen.
Hilf uns kurz.
Die Konvergenztheorie war damals eine Theorie, die von Linksparteien im Westen verfolgt wurde, SPD und so weiter. Dass die Theorie besagte, dass der Sozialismus und der Kapitalismus irgendwie konvergieren werden und dass der Kalte Krieg auf diese Weise beendet wird. Und das von einem KGB-Agenten
ist schon ein Hinweis.
Das war schon interessant. Ja, weil ja Gorbatschow auch angefangen hatte mit dieser Perestroika und Glasnost. Da war mir klar, dass da irgendwas sich in Bewegung setzt. Allerdings hatte ich keine Ahnung, dass die Mauer zerfallen würde und noch zwei Jahre später die Sowjetunion explodieren würde.
Du hast dich für die USA dann entschieden. Gibt es einen Punkt, an dem dir klar war, ich werde bleiben?
Ich habe mich erstens für ein kleines Mädchen entschieden und zweitens für die USA.
Das ist deine Tochter?
Das ist meine Tochter. Als man mir befohlen hatte, zurückzukommen, das war nicht eine Entscheidung für die USA gegen die Sowjetunion oder gegen die DDR. Ich habe immer noch sehr an meiner Frau in Deutschland gehangen.
Denn du warst in Deutschland noch verheiratet.
Auch verheiratet, jetzt kommt das raus.
Genau.
Jedenfalls, zu der Zeit habe ich mich immer noch da war die DDR immer noch meine Heimat, da war auch die gute Zukunft. Die Russen hatten mir den zweithöchsten Verdienstorden, den Rotbrandorden, gegeben. Und da hatte ich auch große Ersparnisse. Alles war gut. Das gute Leben in den USA hatte noch nicht angefangen, aber ich hatte eben diese 18 Monate alte Kleine, ihr Name war und ist Chelsea. Und in die hatte ich mich dann total verliebt. So eine Liebe hatte ich vorher nie gespürt. Das überkam mich ganz plötzlich. Die hat sich so angeschlichen und dann hat sie total mein ganzes Wesen übernommen.
Aber um das nochmal zu klären, das heißt, du bist 70 angeworben worden, dann wirst du irgendwann in der Zeit der Trainingsjahre danach in Deutschland geheiratet haben?
Nee, das ist alles so ein bisschen kompliziert und ich kann nicht in jede Einzelheit da.
Aber wann hast du in Deutschland geheiratet?
Ich habe 1980 in Deutschland geheiratet.
Und in den USA?
1982, 83.
Das heißt, du bist irgendwann mal, wenn du 78 in die USA bist, zurück nach Deutschland, hast dort geheiratet, bist dann wieder zurück in die USA als KGB-Spion und hast dann dort auch geheiratet.
Ja, und das ist natürlich, das ist nicht weil irgendwas, worauf ich stolz sein kann, aber es ist eben so passiert. Und wenn man so ein Doppelleben führt, irgendwann manövriert man sich in eine Situation, wo man Scheiße baut. Tut mir leid.
Hast du irgendwann nochmal Kontakt zu deiner deutschen Familie gesucht, gefunden?
Nicht gesucht, aber gefunden. Meine Tochter, wegen der ich in den USA geblieben bin. Ich habe ihr dann, als sie 18 Jahre alt war, habe ich dann ihr meine Vergangenheit offenbart.
Sie war auch die Erste, die das erfahren hat, sozusagen?
Nein, meine amerikanische Frau war eingeweiht.
Aha, okay.
Aber nicht im Detail. Die wollte das im Detail gar nicht wissen. Aber meine Tochter, die hat mir 4 Stunden lang zugehört. Und dann hat sie geweint, weil man, wenn man sowas hört,
ja, das ist schon tough.
Dann weiß man aber auch, dass der Vater tatsächlich dich liebt. Jedenfalls, als ich ihr dann erzählt habe, und übrigens, da hast du auch einen Halbbruder in Deutschland, da hat die verbissen nach dem Halbbruder gesucht. Internet und für 2 Jahre lang kein Ergebnis und dann plötzlich hat sie ihn gefunden und die hat einen, sein Name war immer noch Dittrich, Matthias Dittrich, und die hat ihm eine E-Mail gesendet und er hatte geantwortet und da hatten die plötzlich Verbindung. Und wie gesagt, ich habe die Verbindung nicht gesucht, ich hatte Angst davor. Ich hatte total, und das war so eine der wenigen Situationen in meinem Leben, wo ich Angst hatte. Und ich hatte Angst, mich dem Jungen zu stellen, den ich verlassen hatte. Und ich habe ihr immer gesagt, ich will mit den Deutschen nichts mehr zu tun haben. Plötzlich kriege ich da einen Anruf in meinem Haus und sie sagte, Matthias und ich sind da unten im Restaurant, ungefähr 4 Kilometer weg, kommst du mal vorbei. Na, zu dem Moment, da konnte ich eben nicht mehr Nein sagen. Und so. Die hat das gezwungen und das war total gut, weil wir jetzt... Der nennt mich, der spricht mich mit Dad an. Wir kennen uns sehr gut und der benimmt sich auch wie mein Sohn.
Es gibt einen Familienanteil, wenn man ein bisschen über dich googelt und recherchiert, der noch dazukommt. Du hast selbst noch einen Bruder in Deutschland und auch deine Mutter hat jahrelang nach dir gesucht.
Hat sie. Ja. Das ist mir natürlich nur später zu Bewusstsein gekommen.
Die ist verstorben mittlerweile.
Die ist verstorben, ja. Und die hat mich, weil meine Legende war, dass ich da irgendwo in der Forschung in Kasachstan tätig war, Raumfahrt und so weiter. Und dann, als die Sowjetunion kaputt ging und die Mauer weg war, da bin ich immer noch nicht zurückgekommen. Und da hat sich jetzt, meine Mutter hat jetzt sehr viel unternommen, um mich zu finden. Sogar, da gibt es eine Sendung, gab es eine im russischen Fernsehen, Finde mich mal. Und da hat sie einen Bekannten gefragt, ob er da mal da auftreten könnte. Und tatsächlich, ich hab eine Kopie dieser Sendung. Die hat auch an Gorbatschow geschrieben und auch an Sigmund Jähn, das war der ehemalige
Astronaut.
DDR-Raumfahrer.
Der erste deutsche Astronaut.
Kosmonaut,
nicht richtig, Entschuldigung, richtig.
Und sie ist verstorben, ohne zu wissen, was mit mir passiert ist. Das ist auch so eine Sache, die ich sehr bereue. Allerdings war ich in der Zeit noch nicht ganz in der Lage, mal ein Zeichen von mir zu geben, weil ich für lange Zeit, obwohl der FBI mich betreute sozusagen, aber ich war immer noch geheim. Und da konnte ich noch nicht nach Deutschland. Ich war noch nicht ein Staatsbürger. Ich war eben, man hat mir nur erlaubt, dort zu leben.
Denn der Deal war, das FBI hat dich irgendwann enttarnt,
ja,
und dir dann aber ein US Citizenship angeboten.
Aber das hat 13 Jahre gedauert, bis ich bekommen habe.
Warum haben die überhaupt mit dir kooperiert? Die hätten ja auch sagen können, hier KGB-Spion. ehemaliger bei uns im Land.
Wie gesagt, diese Frage müsste man denen stellen, aber ich kann sie so beantworten, wie sie normalerweise die beantworten. Ich hatte genug nützliche Informationen. Ich war ihnen
was wert?
Von Nutzen als freier und freiwilliger Mitarbeiter. Und ich war ihnen überhaupt nicht zum Nutzen im Gefängnis.
Seit wann hast du einen amerikanischen Pass dann?
Ungefähr 3 Jahre.
Okay, und da steht dann auch Jack Barsky drin. Das heißt, Albrecht Dietrich ist sozusagen auch aus den formalen Akten bis auf die Geburtsurkunde verschwunden.
Ja, das Einzige, was da drin steht, das bezeugt, dass ich von Deutschland komme. Mein Geburtsort, und da steht eben Deutschland drin. Nicht mal der Ort, aber nur Deutschland.
Jetzt bist du in Berlin. Gerade bei uns im Studio, ich sitze in Köln. Was ist das, bist nicht das erste Mal wieder in Deutschland seit der Zeit, sondern das zweite Mal, aber was ist das für ein Gefühl, jetzt in dieser Stadt zu sein, die ja mal mit der Teilung sozusagen ein großes Symbol für Ost und West war?
Sieht natürlich heutzutage ganz anders aus. Ja, die alte DDR, die war ja alles braun und grau und jetzt sind alle diese Altbauten natürlich schön angemalt. Ernstlich gesagt und ganz ehrlich gesagt, ich fühle mich ein bisschen als Fremder. Und was mir, Deutschland ist ein wunderbares Land. Die Menschen sind sehr höflich und freundlich, aber auch ein bisschen steif. Aber gut steif, aber eben anders.
Aha, guter Versuch.
Nee, das meine ich so.
Was ist denn gut steif?
Ja, die Höflichkeit ist unwahrscheinlich, aber es ist eben eine Steifheit, die wir in den USA nicht haben. Das ist sehr, das kann man nur vorzeigen. Das kann man nicht so sehr mit Worten erklären.
Wenn du heute für dich einmal sagen müsstest, gibt es denn einen Ort, den du als Heimat oder Zuhause empfindest?
Zwei Antworten. Ich bin vor 1,5 Jahren in den Bundesstaat Georgia umgezogen. Und das ist tatsächlich mächtig gewaltig, daran zu denken, dass der Kleine, der irgendwo in der Lausitz geboren wurde und dann überall in der Welt rumgekommen ist, in einem südlichen Staat der USA eine Heimat gefunden hat. Ich finde die Leute unwahrscheinlich freundlich. Es ist eine große Atmosphäre. Da bin ich noch ein bisschen mehr geschmolzen. Ich bin jetzt mehr umgänglich und freundlich. Ich spreche auch gern mit fremden Leuten und so weiter. Das gefällt mir alles gut. Aber wenn hier in Deutschland, da gibt es eine Stadt, mit der ich sehr seelisch verbunden bin, und das ist Jena. Da gibt es noch einige Kumpel von der Basketballmannschaft, mit der ich gespielt habe, und mein Sohn. Und da gibt es natürlich das Fußballstadion, wo der FC Carl Zeiss einmal Weltklasse war.
Ja, das ist lange her. Kannst du nach all dem, was du erlebt hast, du hast auch angedeutet, dass sozusagen Glaube für dich nochmal eine ganz andere Rolle spielt, kannst du heute irgendwann für dich wieder auch ganz loslassen, ganz entspannen, ganz bei dir sein? Geht das?
Sollte so sein, ist aber nicht. Und ich kann dir genau erklären, wo das herkommt. In den alten Tagen ich habe viele Meinungen. Manchmal habe ich gesagt von mir, dass ich habe eine Meinung, wenn ich überhaupt, ich will dir eine Meinung mitteilen, wenn ich keine habe. Ja, möglicherweise ist es ziemlich typisch deutsch. Jedenfalls in den alten Tagen habe ich mich immer beschwert, dass die Leute nicht auf mich hören. Heutzutage ist es aber so, dass die Leute tatsächlich zuhören, und da muss ich sehr aufpassen, was ich sage.
Weil doch was rausrutschen könnte.
Nee, nicht was rausrutschen könnte, aber...
Ach so, weil Leute dich ernst nehmen und Wert darauf legen, was du sagst. So.
Und ich habe ja auch als eine Aufgabe, irgendwie eine Botschaft mitzuteilen, die Dinge ein klein bisschen besser machen könnten oder wo sich Leute mal Gedanken machen könnten und nicht ähnliche Fehler machen sollten wie ich. So einfach loszuplappern, das ist nur in der Familie, und das gefällt meiner Frau auch nicht.
Wir haben dir heute Abend auf jeden Fall sehr gerne zugehört. Jack Barsky hat das Buch geschrieben, Der falsche Amerikaner, hat als KGB-Spion in den USA gearbeitet und gelebt und war heute Abend zu Gast in Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Schön, dass du da warst. Vielen Dank dafür.
Ja, nicht zu danken.
Das Ganze könnt ihr nachhören bei uns auf der Homepage deutschlandfunknova.de oder natürlich im Podcast, wo immer ihr euch die Podcasts runterladet. Und ich bin nächste Woche wieder da. Bis dann, Sven Preger. Macht's gut. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
Jeden Mittwoch um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.